So, damit wäre ich eigentlich mit meinen Beispielen am Ende und würde jetzt gerne Nathalie übergeben, wo sehr viel Vertrautes für uns vorkommen wird, weil sie eben über österreichische Speisen in erster Linie sprechen wird. Nathalie Bournet-Herz hat in Toulouse Germanistik studiert, hat dann in Wien ihr Doktorat gemacht und lebt und arbeitet seit 1990 in Klosterneuburg bei Wien und seit kurzem auch zum Teil in Istanbul. Sie ist Autorin und Übersetzerin, Übersetzerin vor allem im Bereich Belletristik, Kunst, Film und Wissenschaft. Sie hat übersetzt zum Beispiel Jean-Claude Carrière, Christoph Marthaler, Erika Mitterer, Hélène de Montferrand. Und ja, ich bitte, wir tauschen kurz Platz auf.
Ja, vielleicht kurz bei der Gelegenheit, euch richtig im Besten und zum besten Fall. Eine Anekdote aus meiner Studentinnenzeit. Als ich vor 25 Jahren, also schon 2 Jahre in Wien als Deutschstudentin verbracht hatte, bin ich nach Berlin gefahren und kam am späten Abend bei meinen Gästen privat und wurde gefragt, Max eine Brause? Worauf ich antwortete, nein danke, ich dusche morgen früh. Umgekehrt ist mir natürlich bewusst, dass manches auf österreichischen Speisekarten für deutsche Touristen oder Besucher Österreichs sehr chinesisch vorkommen muss. Wenn ich zum Beispiel zitiere aus dem Wörterbuch der österreichischen Küche, kommen da Wörter vor wie Zwetschgenröster, Karsnockel, Risibisi, Melange, Einspänner, Seidel, Krügel, nichts ist gleich. Wir haben jetzt gehört, es ist nicht einmal in Vorwärts. Tirol, pardon, das ist auch hier. Sie haben vielleicht die Speisekarte hier gesehen oder die Getränke heißen auch anders als in Wien oder schon in Linz. In Linz beginnt, dass es anders heißt. Und wir wissen natürlich auch aus unserer Leseerfahrung, dass die Verwendung von Essen, das hast du auch Pauli gesagt, in der Literatur weit mehr mit sich trägt als nur die bloße Darstellung der Nahrungsaufnahme. Du hast diesen dienlichen Aspekt erwähnt, den ich vergessen habe, komischerweise zu behandeln, aber ich werde auf eben andere Themen kommen und das war ursprünglich die Idee, dass ich diesen Vortrag so aufbaue, dass ich die Funktionen des Essens in der Literatur nehme und dann hat es sich erweitert. Ich nenne etliche Beispiele in fremdsprachigen Übersetzungen dieser Essrealien aus Österreich. Beim Übersetzen bieten sich verschiedene Strategien an. Moment, was ist mit den Pfeilen ist das da? Ja. Man kann die Begriffe des Originals in der Übersetzung fremd belassen, das haben wir jetzt bei der Hojanov-Übersetzung gesehen, buchstabengetreu und ganz ohne Erklärung, wie manche Autoren es ohnehin machen. Ich habe ein Beispiel von Linda Stift aus ihrem letzten Roman. Ich saß in meinem Stammlokal Yamamoto am Laufband für die Running Sushi. Es gab nicht nur Sushi, sondern diverse ostasiatische Gerichte, zugeschnitten auf den westlichen Magen, angerichtet auf Tellerchen und Schüsselchen im Mini-Format. Der Italiener nebenan lieferte dem Yamamoto kleine Tiramisu-Quadrate und Panna Cotta-Zylinder, das Wiener Kaffee auf der anderen Seite Mini-Apfelstrudel, denn der westliche Gaumen braucht zum Abschluss eines Essens ausreichend Zucker und Fett. Daran fehlt es in den asiatischen Desserts meist vor allem an Fett. Bei dieser Methode wird der Begriff sehr oft typografisch signalisiert als Achtung Fremdwort. ich weiß nicht, wie das bei deinen Beispielen war, aber sehr oft ist es kursiv gesetzt oder man findet auch die Variante mit Anführungszeichen. Und manchmal müssen die Wörter beim Übersetzen sogar phonetisch, morphologisch oder orthografisch angepasst werden. Man denke an Sprachen, die nicht lateinische Schrift haben. Ich würde zum Beispiel gerne wissen, wie der grüne Veltliner ins Chinesische übertragen werden kann oder den Apfelstrudel von mir aus, der leichter wäre vielleicht. Oder ich habe ein Beispiel, das jetzt nicht mit Essen zu tun hat, aber für Franzosen sehr bekannt ist. Und ich habe mich mit diesem Wort einmal sehr blamiert in Wien. Diese berühmte Salbe gegen Erkältung, Vic Vaporub, die im Original Englisch oder Amerikanisch wahrscheinlich und auch in Frankreich Vix heißt. Ja. Diese Variante, die ich jetzt genannt habe, wo man das Original beibehält, der sogenannten exotisierenden Übersetzung, verleiht dem Text ein Lokalkolorit und lässt jeden Interpretationsspielraum zu. Oder, zweite Möglichkeit, der Begriff kann mit einer Erklärung versehen werden, in Form einer Einschiebung im Text, in einer Fußnote oder eines Glossars. Eine Methode, die sich ebenfalls österreichische Autoren oder deutsche Verleger, das weiß ich nicht, wie das funktioniert und wer die Entscheidung trifft, bedienen, wenn sie Austriazismen verwenden. Meine Beispiele sind da Eva Menasse im Roman Vienna, in dem zwischen Eiskasten, Greifler und Teschek die Kulinaria Pugluf, Topfengolatsche, erklärt werden. Oder ein Kinderbuch von Christine Nösslinger, Dicke Didi, Vetter Felix, wo es um Essstörungen geht bei Kindern, das mit einem Glossar versehen ist. Also von ihr schreibt sie ein paar Wörter, die vielleicht nicht jeder gleich versteht. Die Brezen, der Greifler, das Deka, das Jausenbrot, die Topfengolatsche, das Linseauge, die Palatschinken, der Powiesel, der Schlagober. Wobei ich gerade merke, dass in diesem Glossar die Topfengolatsche mit einem K geschrieben ist und davor bei Vienna von Menasse mit einem G Topfengolatsche. Also die Varianten gibt es auch noch. Schließlich können diese Realien naturalisiert werden, das heißt, dass sie verfremdende Elemente des Originaltextes an die Kultur der Zielsprache angepasst werden. Wenn man Glück hat, kann man eine Lehnübersetzung, sogenannte Lehnübersetzung, durchführen, sprich der Originalausdruck kann wörtlich eins zu eins übersetzt werden. Vorausgesetzt, er besteht aus Wörtern, die in der Zielsprache selbstständig funktionieren können. Ein Beispiel, Topfen Palatschinken wird in eine beliebige Fremdsprache übersetzt mit Quarkpfannkuchen. Ein Gegenbeispiel, die wörtliche Übersetzung der Speise Obstfleck, da weiß ich auch nicht regional, also in Wien spricht man von Obstfleck für diese Art von Speise. Ja, ja. Wer auf Französisch Tache de Fruit, würde auf Französisch ausschließlich auf eine beschmutzte Kleidung, also Tache Obstfleck. No, klar, ja. Selbstverständlich können diese drei Strategien, die ich genannt habe, die wahrscheinlich auch nicht die einzigen sind, aber die können miteinander kombiniert werden und werden auch oft in Romanübersetzungen tatsächlich kombiniert, dass man ein Glossar hat oder Fußnoten, aber manche Wörter eins zu eins übernommen, also wie das funktioniert, wer die Entscheidung trifft, das weiß ich nicht, ob Übersetzer sich da durchsetzen müssen oder Verleger oder Lektoren ihren Veto geben können. So, wie präsent das Essen und das Trinken in der österreichischen Literatur sind, möchte ich jetzt mit einem Auszug aus dem Krimi von Alfred Komarek einleiten. Für die, die den Polt nicht kennen, es geht um den pensionierten Gendarmerieinspektor Simon Polt, der in der Pension mit zwei Freunden ein Gasthaus im Weinviertel betreibt. Polt war der Lehrerin entgegengegangen und nahm sie in die Arme. Schön, dass du da bist, Karin. Aber ich habe deine Freunde vertrieben. Die kommen schon wieder. Magst du was trinken? Wir haben gerade den jungen Grünen vom Kurzbacher gekostet. Habe ich auch gerade, Simon. Wie verstehe ich das? Du schmeckst danach. Er nahm ihr Gesicht zwischen die Hände. Was ist, hoffen wir weiter? Du bist mir einer. Aber ehrlich gesagt, am besten schmeckt mir Simon Polt pur, ohne Feldkinder und ohne Wirtshaus. Ganz privat und nur für mich, weißt du? Magst du vielleicht einen Kräuterschnaps? Nein, danke. Was hat der Herr eigentlich heute schon in sich hineingeschüttet? Drei Bier, nicht einmal ein Achtel Wein? Das geht ja noch. Aber könntest du bitte, bitte versuchen, einmal einen Satz zu sagen, in dem kein Alkohol vorkommt? Mach mir einen Tee. Mit Rum? Essen versprach nicht oft die soziale und kulturelle Herkunft oder Zugehörigkeit. Es kann beispielsweise die Verbundenheit mit heimatlichen Traditionen belegen und für ärmlichere Verhältnisse und die oft damit verbundenen, routinierten, langweiligen Mahlzeiten stehen. Milena Jesenska schildert das verarmte Nachkriegswien 1921 wie folgt. Wir aßen zu Mittag, zu Abend, zum Frühstück und zu Vesper so lange rote Rüben und schäbiges Kraut, wie es eben ging. Aber nichts geht ewig. Mein Magen ertrug das Kraut nicht. In der Erzählung Wunschloses Unglück von Peter Hanke, in dem er vom Leben und Freitod seiner Mutter berichtet, hat man eigentlich den Eindruck, dass ein Leben lang jeden Sonntag gekochtes Grünfleisch mit Meerrettichsoße gegessen wird. Die französische Version kommt meiner Meinung nach eher einer interpretierenden Übersetzung gleich. Les dimanches, le bœuf bouilli avec la sauce au réfort sauvage. Warum sauvage, weiß ich nicht. Fast 40 Jahre nach Peter Hanke erscheint der erste Roman des damals 25-jährigen Reinhard Kaiser-Mühlecker, dass er gelobt wurde und eben mit Peter Hanke verglichen wurde. Und ich zitiere jetzt Günther Keinsdorf aus dem Falter. Er wurde gelobt wegen der Aufmerksamkeit, die der junge Oberösterreicher den kleinen alltäglichen Dingen entgegenbringt, dem Geschmack von langsam verkauter Wintergerste, dem metallenen Geräusch des Sensen Dengeln. Dieser Roman, der lange Gang über die Stationen, ist die Geschichte eines wortkargen Bauernsohnes, der in einer sehr beengenden Welt lebt und auch dementsprechend wortkarg ist. Den ersten Dialog, zum Beispiel zwischen Theodor, so heißt er, und seiner Frau aus der Stadt, den kann man erst auf Seite 17 lesen. Und er geht so. Das Essen ist fertig. Kommst du? Was gibt's? Fragte ich. Wurstknödel mit Salat, antwortete meine Frau. Oder diese penible Beschreibung einer Jause, als wäre es etwas ganz Besonderes. Ich hatte ein Brot, das mit Wurst und Käse und mit in Halbkreise geschnittenen Ringe von zuvor aus dem Keller geholten roten Zwiebeln belegt war in der Hand. Ja, wenn man das Buch liest, merkt man nicht, wie mühsam das Ziel ist und eben bemüht, aber das ist die Psychologie der Figur, die so ist. Da kommt man wirklich hinein und liest sich gut. Also ob Heimatliteratur, sogenannte Anti-Heimat-Romane oder neuere österreichische Literatur, immer wieder taucht das Heimatliche in Form von Essenszubereitung oder Essensaufnahme auf. Im Debütroman von Maya Haderlapp, Engel des Vergessens, von dem sicher sehr viele gehört haben, weil sie nicht nur den Bachmann-Preis, sondern darauf dann noch den Rauhrieder-Preis und ich glaube, dass vor kurzem noch einen Stadtpreis bekommen hat, wird man von der ersten Seite, von der ersten Zeile weg in eine fremde, beinahe magische Welt katapultiert, in der Essenszubereitung für Geborgenheit steht. Die Stelle ist ein bisschen lang, aber ich finde sie sehr schön, dass ich hoffe, ich mache sie nicht kaputt. Ich werde sie trotzdem zur Gänze lesen. Großmutter gibt mir ein Zeichen mit der Hand, ich soll ihr folgen. Wir gehen durch die schwarze Küche in die Speisekammer. Am Gewölbe klebt alter Rauch wie dunkles, speckiges Haar. Es riecht nach gewälztem und frisch gebackenem Brot. Ein saurer Dunst hängt über den Futterkübeln, in denen Essensabfälle für die Schweine gesammelt werden. Der Boden ist lehmig und an den häufig begangenen Stellen glänzend wie poliert. In der Speisekammer schöpft Großmutter gehärtetes Schweineschmalz aus einem Topf und streicht es in den Bräter. Dann fährt sie mit einem Löffel in die Apfelmarmelade und nimmt eine weißgraue Schimmelschicht ab, die sie zu den Apfeln wirft. Malada steht auf den Etiketten, die sie mit einem Brei aus Mehl, Milch und Speichel auf die Gläser geklebt hat. Ihre Malada ist dunkelbraun und schmeckt bitterlich. Sie legt mir eine Handvoll Eier in den Rock, den ich hochhalte. Im Durchzug lösen sich Rußflocken von den Wänden in der schwarzen Küche und legen sich auf die Brotlaibe, die hochgestellt auf einem Holzregal lagern. Unter dem Ofenloch neben der Eingangstür liegt zusammengekehrt ein Häuflein Asche. Großmutter arbeitet in der Küche. Die Speisen, die sie zubereitet, schmecken nach schwarzer Küche, nach der dunklen, schlecht beleuchteten Grotte, die wir täglich ein paar Mal durchqueren. Alles Essbare scheint mir, nimmt den Geruch und die Farbe der Räucherküche an. Der Speck und das Heidenmehl, das Schmalz und die Marmelade, sogar die Eier riechen nach Erde, Rauch und gesäuerter Luft. Während des Kochens teilt Großmutter den Speisen Eignungen zu. Ihre Gerichte haben eine verborgene Kraft. Sie können das Diesseits mit dem Jenseits verbinden, sichtbare und unsichtbare Wunden heilen. Sie können krank machen. Wobei in der Stelle das Wort Malada nur kursiv geschrieben ist. Und es wird nie erklärt, ob es, also das weiß ich nicht, ob es ein regionaler Ausdruck ist oder vielleicht ein Kinderwort. Kinderbezeichnung für Marmelade, Malada, das wird nie erklärt. In der Erzählung Abschied in Theresienstadt von Erika Fischer, der Geschichte von Exilösterreichern in Israel, sind die Essgewohnheiten der alten Heimat in die neue Tel Aviv mit übersiedelt worden, als wären sie wie die Erstsprache der Protagonisten Teil der Identität. Michal kommt mit einer Tüte wieder, die sie Zackerl nennt. Zu Hause in der Shmuel Hanagit gibt es Mittagessen, Gemüsesuppe wie jeden Tag, Schnitzel und Kartoffelsalat. Beide sprechen ausgezeichnet Deutsch mit dem altösterreichischen Akzent der tschechischen Juden, der in Österreich nur noch selten zu hören ist. Verlorene Zeit konserviert in der Hitze Israels. Mit dem sozialen Stand verändert sich natürlich die Speisekarte. In 10 Minuten war das improvisierte Abendessen auf dem Tisch, Sardinen, Weißbrot und Butter, was halt ein Junggeselle so daheim hat, und eine Flasche Bordeaux war geöffnet. Der Junggeselle, von dem hier die Rede ist, ist der Buchhalter Chostik, ein Emporkömmling aus Dodorows Wasserfelsen, der auch vom eleganten Milieu des Großbürgertums träumt und von Languste und Chablis und Petit Four von Gerstner. Diese Petit Four von Gerstner haben hier Pendant in Thomas Bernhard Heldenplatz, wo der Professor Schuster die Wildpastetentörtchen von Fluka als sein Lieblingsessen erklärt. Ich hätte eigentlich den Vortrag betiteln sollen mit österreichische Essspezialitäten als Zungenbrecher. Ich finde es ziemlich schwer. Wildpastetentörtchen von Fluka. In diesen Auszügen markieren die Gerichte die Zugehörigkeit zu wohlhabenden Kreisen. Und so verhält es sich auch meistens mit dem Tafelspitz, dem unverzichtbaren Requisit der österreichischen Küche und der österreichischen Literatur. Es ist ein Stück Literaturgeschichte, der Tafelspitz in Josef Roths Padevsky-Marsch. Ich lese natürlich nicht die lange Stelle, wo der Bezirkshauptmann von Trotta seiner Bedienerin, Köchin, erklärt, wie man den Tafelspitz zu kochen hat. Ich möchte nur das Ende vorlesen, um zu zeigen, wie problematisch das Übersetzen des Wortes Tafelspitz in einer Fremdsprache sein kann. Sehen Sie, Herr Gnädigste, was die Beilagen, wie es die Reichsdeutschen nennen, betrifft, so wünsche ich ein anderes Mal den Krähen, genannt Meerrettich, etwas trockener. Er darf die Würze nicht in der Milch verlieren. Auch muss er knapp, bevor er zum Tisch kommt, angerichtet werden, zu lange nass gewesen. Ein Fehler. Fräulein Hirschwitz, die viele Jahre in Deutschland gelebt hatte, immer Hochdeutsch sprach und aus deren Vorliebe für die literaturfähige Ausdrucksweise, die Herrn von Trotters Beilagen und Meerrettich bezogen hatten, nickte schwer und langsam. Also eigentlich will ich damit nur, also das zeigen, diese Krähen, Meerrettich und was hatten wir? Die zwei anderen? Die Beilagen. Aber was aus dem Tafelspitz in anderen Versionen geworden ist. Genau, das ist die Stelle, die so beginnt. Nach der Suppe trug man den garnierten Tafelspitz. Die französische Version, après le potage, on servait le Tafelspitz. Groß T, was nicht üblich ist im Französischen, und normal geschrieben. Aber mit erklärender Einschiebung, Bouillie de Bœuf garni. Ja, wobei dasselbe Gericht, also der Tafelspitz, in einer Komarek-Übersetzung, die ich gefunden habe, mit Pot-au-feu übersetzt wurde. Das ist auch kein Tafelspitz. Die portugiesische Übersetzerin hat das Wort beibehalten und kursiv gesetzt. Mit Kleinbuchstaben, aber kursiv gesetzt. Und mit einer Fußnote versehen, also als Fußnote, so wie ich es da geschrieben habe, natürlich nicht im Text, das kleine Eins. Und das heißt so viel wie, also nach der Suppe, sehen. Das ist schon kam. Der Tafelspitz und die Fußnote, Fleischgericht, nehme ich an, mit gekochtes Fleisch mit Gemüse. Und das letzte Beispiel ist die englische Version. Okay. Jetzt komme ich ins Türkische. Glatteis. Ich habe eine sehr nette Studie auf Deutsch gefunden im Internet, wo eine Sefiye Köksal, das ist eine Dame aus einer Universität, ich glaube in Istanbul, die türkische Übersetzung von Ingeborg Bachmanns Malina untersucht hat und gezeigt, welche Strategien sich der Übersetzer bedient hat. Schauplatz des Geschehens in Malina ist nämlich die Stadt Wien, vor allem dieses sogenannte Ungargassenland, also die Ungargasse in Wien, mit seinen Gasthäusern, Kaffeehäusern und Bäckereien. Köksal schreibt diesen Text, der die Tiefe der inneren Welt der Ich-Figur widerspiegelt, kann man sogar als Stadtführer oder praktischen Ratgeber rezipieren, wenn man will. Wir erfahren die Namen von beliebten Cafés und Restaurants. Wir erfahren, dass man hierzulande einen schwarzen oder einen braunen bestellt, wenn man Kaffee trinken will. Wenn man Kaffee trinken will. Dass man zum Weintrinken zum Heurigen geht. Der Text bietet sogar die Gelegenheit, die einheimische Küche zu studieren. So werden im Text manche Gerichte der alten Wiener Küche erwähnt, wie zum Beispiel Zwetschgenröstler, Kaiserersäpfel, Husarenbraten, Grießflammerie oder österreichische Spezialitäten wie Tafelspitz, Marillenknödel, Krambambuli, aber auch ungarische Spezialitäten wie Pörkölt und Palatschink. Dem Übersetzer Ahmet Cemal, der diesen Roman 1985 ins Türkische übersetzt hat, soll eine, ich zitiere weiter, überzeugende Übersetzung gelungen sein. Um Bachmanns Sprache gerecht zu werden, habe Cemal die Möglichkeiten des Türkischen voll ausgeschöpft, stellenweise die Grenzen des Türkischen gesprengt, damit das Original durchscheint. Und tatsächlich, viele Spezialitäten der österreichischen Küche hat er unverändert als Fremdwort übertragen, Zwetschgenröster, nicht die leichtesten, Kaisererdäpfel und Fahrenbratenschnitzel, manche mit Fußnote übernommen, Marillenknödel, Tafelspitz, Pörkel, Krambambuli. Dann aber eine Bemerkung, die ich mir erlaube, bei dieser offensichtlich sehr behutsamen Arbeit, scheint es erstaunlich, dass diese Ausdrücke für Kaffee-Varianten, der kleine Schwarze, der kleine Braune, der große Braune, der doppelte Braune, der Mokka, die alle bei Bachmann vorkommen, allesamt durch ein einziges türkisches Wort ersetzt wurde, Kaffee. Dabei stehen ausgerechnet diese vielen Kaffee-Varietäten für Wiener Kaffeehauskultur. Und Getränke im Allgemeinen können in der österreichischen Literatur durchaus als Mittel der Verortung dienen. Es war um, ich zitiere, das unüberschaubare Leben in der Großstadt zu schildern, dessen Gravitationszentrum in Wien das Beisel ist. So Wendelin Schmidt-Denglers Definition des Großstadtromans. Und er fügt hinzu, in solchen Romanen muss natürlich das lokale präsent sein, das Atmosphärische. Im Wald der Metropolen geht Karl Markus Gauss, wieder ein Kundenreicher, in die Ungargasse auf die Spuren Bachmanns Malina und landet in einem Gasthaus mit dem Namen Bierteufel, das Gasthaus der 100 Biere. Soll ich das vergessen zu suchen, ob es das noch gibt, in der Ungargasse. Hier macht schon der Name des Lokals Probleme, denn es kommt zu so einer Stelle. Er trinkt ein steirisches Bier, dann ein zweites, ein slowakisches, und wenn der Keller es ihm auf den Tisch knallt, sagt er, oder denkt er, ich war im Bierteufel angekommen, kein Zweifel. Und als ich nach einer Weile des Trinkens das Gefühl hatte, dass ich von den Leuten an den anderen Tischen in verhohlenen Augenschein genommen wurde, beschloss ich, den Teufel, von dem ich nur zu gut wusste, dass er auch in mir steckte, zu flüchten, zahlte und ging in den Regen hinaus. Ich habe keine Übersetzung von dem Buch gefunden noch, mir auch nicht gesucht. War genug. In Robert Schindes Gebürtig trinkt die Hauptfigur Dani Demann, wie bei Bachmann, Mokka. Aber auch mal ein Viertel aus dem Römerglas, ein Krachau, einen Heurigen oder einen Schilcher. All diesen Austriazismen ist im Glossar des Originals eine Definition gewidmet. Allerdings bei Surkamp. Also, wo liegt die Entscheidung, weiß ich auch nicht. In der französischen Übersetzung ist auch ein Glossar drinnen, in dem man neben Kaddisch, Mazel Tov, Meschuge und Shalom auch Beisel, Heuriger, Mokka und Servus findet. Die slowenische Übersetzung ist ebenfalls mit einem Glossar ausgestattet und die Schindelismen sind im Lauftext zusätzlich kursiv markiert. Die amerikanische hat weder Glossar noch Fußnoten noch Markierungen im Text. Wenn solche dialektale Begriffe für Lokalkolorit sorgen, stellt es Übersetzende natürlich vor große Schwierigkeiten. Ich habe eine Studie gefunden, aber da habe ich keine Beispiele, leider auf Russisch, weil ich das gar nicht beherrsche, wo Marina Gorbatenko über Nestroys Rezeption in Russland Untersuchungen dadurch geführt hat. Und ich nenne nur ein Beispiel, wo sie zeigt, dass in Nestroys Freiheit in Krewinkel beim Übersetzen der Unterschiede zwischen dem deutschen und dem österreichischen Wortschatz alles verloren gegangen ist. Dabei ist es wichtig für diese Verortung. Das Wienerische ist auch. Bring mir drei Paar Würstel im Garten hinauf und Schnitzel mit Erdäpfel, nachher saure Nierenwurst und ein Krennfleisch. Aber am meisten stößt die Übersetzung auf Probleme, wenn diese Realien, also meiner Ansicht nach, wenn diese Realien vom Autor als Zielmittel verwendet werden, um etwa Wortkomik zu erzeugen. In der Erzählung Die blinden Passagiere gelingt Bachmann eine humorvolle Beschreibung ihres ersten Fluges und des dabei servierten Essens. Immer ist einer dabei, dem ein Stück Fisch oder ein Hühnerbein an die Brust fliegt. So, wenn wir von österreichischen Spezialitäten reden, ich glaube, das ist nach Radetzky-Marsch das nächste, was einem einfällt, der letzte Satz aus Schnitzlers Leutnant Wurstel. Ich hatte das geschrieben in die Collage, Schnitzel. Ja, da stimmt das nicht. Die haue zu Krennfleisch. An sich ist an dieser Stelle die Art der Speise absolut irrelevant, aber sehr wohl die Tatsache, dass dieser Aufruf etwas, also eine metaphorische Redewendung ist, die mit Essen zu tun hat, nachdem wir kennen den Gustl, er hat die ganze Nacht an Selbstmord gedacht. Und nach der Nacht, wo er erfährt, sein gegenüber ist inzwischen gestorben, hat er wieder Lebenslust und vor allem wieder Appetit gekriegt. Insofern glaube ich schon, dass es notwendig ist, dass es mit Essen zu tun hat. Also ich habe da vier Versionen. Kann hier jemand das Türkische? Ja, ich kann nur, ich hab fragen müssen, weil das habe ich nicht verstanden. Was Senin Janina Okuyagam bedeutet. Das bedeutet, ich werde dir, es ist so ähnlich wie die Leviten lesen, aber das heißt, ich werde dir die Seele lesen. Also es hat nichts mit Essen zu tun. Die englische Version, da wird schon zu Krümeln gehauen. Ist das ein gängiger Ausdruck? Das hat mit Essen nichts zu tun. Aha, also nicht mit Brotkrümel, sondern mit so. Aha, das ist auch nicht, ne? Ach, Splitter sind es dann, ja. Aha, aha, ich dachte, das könnte ein Krümel sein. Das Portugiesische, das habe ich mit Google Translate versucht, aber kein Ergebnis. Did you mean? Kann das jemand verstehen? Nein? Und das Französische aber sehr wohl, toi, je te réduirais en chair à pâté. Das liebe zum Teig, also chair à pâté, zum faschierten, also zum faschierten Fleisch. Und das verwendet man tatsächlich, also das ist kein kreierter Ausdruck für diese Stelle. Das sagt man dazu. So, ein Pendant zu Josef Roths Tafelspitz-Szene habe ich bei Thomas Bernhard gefunden. Im Roman Alte Meister. Für die, die den Plot nicht kennen, es geht so in Wortkaskaden, im typischen Bernhard-Stil, um den Aspacher, der mit seinem Freund Reger verabredet ist im Kunsthistorischen Museum. Reger kommt seit 30 Jahren jeden zweiten Tag ins Kunsthistorische Museum, setzt sich auf eine Bank vor Tintorettos weißbärtigen Mann und sinniert über die alten Meister, aber auch und vor allem über die österreichische Kunst, das österreichische Essen, über Österreich. À la Bernhard. Also es ist sehr verschachtelt, weil Aspacher mit Reger verabredet ist. Und die einzige Bezugsperson Reger im Museum, der Museumswärter Irsigler ist. So entsteht diese Bestelle. Im Astoria bestellt er immer den gleichen Tafelspitz, weil ich immer den gleichen Tafelspitz bestelle. Er wartet, bis ich mir einen Tafelspitz bestellt habe und bestellt sich dann auch einen Tafelspitz, so Reger. Aber während ich doch nur Mineralwasser trinke, trinkt Irsigler ein Glas Wein zum Tafelspitz. Der Tafelspitz im Astoria ist nicht immer erste Klasse, aber ich esse ihn ganz einfach am liebsten im Astoria. Irsigler ist langsam. Das ist das Außergewöhnliche an ihm. Ich selbst esse meinen Tafelspitz so langsam, dass ich denke, ich esse ihn noch langsamer als Irsigler. Aber Irsigler ist, auch wenn ich meinen Tafelspitz so langsam wie möglich esse, den seinigen noch viel langsamer. So. Die achtfache Wiederholung des Wortes Tafelspitz sorgt für Repetitionskomik. Man versteht natürlich, dass in einer Übersetzung, in einer Fremdsprache, eine erklärende Übersetzung oder eine Fußnote hier nicht angebracht wäre. Ich habe da viele Varianten gefunden. Der norwegische Übersetzer hat das Wort beibehalten, mit Großbuchstaben und kursiv gesetzt. Die ungarische Übersetzerin hat das Wort ersetzt durch Mama Fatul. Man sagte mir, das ist wirklich dasselbe Gericht. Aha. Ah. Also, dass man auch dafür spricht, also dieses Dreieck. Dasselbe Fleischstück, aber nicht mit den Beilagen wie das Trotter.
Das Aha. Wie beim Fleisch aber. Regt man sich genau. ein Stück Fleisch.
Das ist auch nicht gekocht.
Das ist das Stück Fleisch. Na, danke für den großen Unterschied. Ja, denn die schwedische Übersetzung hat gekochtes Rindfleisch. Aber wo ich ein bisschen zucke, nachdem wir das gehört haben über die Bachmanns Übersetzung ins Türkische, ist die türkische Version, et yemeği. Die türkische Übersetzerin hat darauf einfach ein Fleischessen oder Fleischgericht gemacht, et yemeği. Sie hat sich sozusagen den Dachspitz einverleibt. Und da glaube ich, dass ein türkischer Leser sich vielleicht ein Lammfleisch unter Fleischgericht automatisch vorstellt, so wie der Franzose sich unter dem Achille Parmentier sich ja kein Lammfleisch vorstellt. Und ich finde das ziemlich störend und ich finde, dass das ausgerechnet das Lokalkolorit da völlig verloren gegangen ist. Also ich weiß nicht, warum das bei Bachmann dem türkischen Leser zumutbar gewesen ist und bei dem nicht. So, das Motiv der Wiederholungskomik mit dialektalen Realien findet sich schon in Zerrissenen von Nestroy. Wieder das Innerische. Wenn der Bauer Krautkopf zu dem Knecht, der Kraut und Rüben durcheinander werfen will, sagt: Kraut und Ruben werfen untereinander als die Kraut und Ruben. Wird an dieser Stelle der Dialekt nicht mit übertragen, geht, glaube ich, hier der schlagende Witz verloren, ziemlich verloren. Wobei ich die französische Version gefunden habe, wo die Übersetzer, das muss ich erklären für die, die zu wenig Französisch können, er hat diese zwei Gemüsearten, Kraut, Rüben, ersetzt durch zwei ältere oder nicht wieder in Mode gekommene, aber nicht mehr so bekannte Gemüsesorten, Topinambur und Rutabaga. Das eine ist Topinambur und Rutabaga ist eine, ja, aber eine Rübe, die man nicht mehr, Steckrübe, ja. Und also der Klang von Topinambur und Rutabaga klingt auch wie Kinderheime, oder? Und er hat daraus sogar, also sie haben daraus einen Verb gemacht, also aus dem Topinambur. Und das mündet in diesen Witz: Je finirai par leur topinambourer le Rutabaga. Ich werde ihnen den, also die Steckrübe hauen. In Topinambouré hört man auch Tambouriné vielleicht, also auf eine Trommel hauen. Also ich finde es gelungen. Ne? Ja. Noch zwei Beispiele. In seinem, also im großen Erfolgsroman von Josef Hablinger, Open Ball, wo es um einen Giftgasanschlag durch Rechtsradikal auf den Wiener Open Ball geht, ich muss dazu sagen, für die, die den Roman nicht kennen, das ist ein, wie typisch bei Hablinger, ein pseudodokumentarischer Roman, wo basiert auf vielen Quellen. Es sind Protokollaufnahmen bei der Polizei, die zusammengebracht werden mit Fernsehberichten, und durch diese vielen Erzählstränge entsteht dann die ganze Geschichte, das kann man sich selber zusammenreimen. Und einer dieser Berichte ist der Revierinspektor Fritz Amon. Und die Stelle habe ich deswegen auch gesucht, weil ich sie sehr lustig finde. immer wieder. Am Abend des Attentates soll dieser Fritz Amon mit einem Kollegen, also hat Dienst, in der Open Passage, also in der Gegend vor dem Open Ball. Und während sie haben sich gerade Leberkässemmeln gekauft und wollen sie essen, was im Dienst nicht so gerne gesehen wird und damit sie nicht gesehen werden, weil sie wissen, es gibt auch die Kamerateams überall, gehen Sie beim Opernplatz durch die Opernpassage unten durch, beim Café Museum. Nur da kommt gerade eine Frau mit einem Kinderwagen und natürlich sich bewusst helfen die beiden, der Frau, den Kinderwagen hochzutragen. Wir schnappten den Kinderwagen und marschierten jeder einen Semmel im Mund. Der Kollege vorne, ich hinten. Dabei fiel mir der Leberkäse aus der Semmel und in den Kinderwagen hinein. Die Kameraleute hatten nichts Besseres zu tun, als uns zu filmen. Mein Kollege machte ihnen eine Szene. Der Film ist beschlagnahmt, sagte er. Der Kameramann, oh, entschuldigen Sie, ich wusste nicht, dass Ihnen das nicht recht ist. Wir wollten nur die Hilfsbereitschaft der Wiener Polizei dokumentieren. Das ist für heute Abend für den Vorspann zur Direktübertragung des Opernballs. Wir machen euch berühmt in ganz Europa, wenn man sieht, was bürgernahe Polizisten sind. Wir einigten uns schließlich darauf, die Szene noch einmal zu drehen. Die Leberkäse sammeln nun mehr in der linken Seitentasche der Uniform. Dann findet das Attentat auf den Opernball statt, also das ist der ganze Roman. Und in einem anderen Bericht des Amon, als ich am nächsten Nachmittag nach 35 Stunden Dauerdienst mit tränenden Augen, völlig erschöpft vom Verladen der Toten, die Uniform vollgesogen mit Leichengeruch, endlich nach Hause kam, wich meine Frau entsetzt zurück. Mich konzentrieren, dass ich weder lache noch weine. Sie brachte keinen Ton heraus. Sie brachte mir ein Bier, setzte sich mir gegenüber und sah mich lange an. Dann ergriff sie meine Hand und sagte, dir ist der Leberkäse auf den Mund gefallen. Das hat mir den Rest gegeben. So, und mein letztes Beispiel. Abschließende Nachspeise sozusagen. Das Wien der Lilian Faschinger in ihrem Roman Stadt der Verlierer ist bevölkert von Schönen und Reichen, Schrillen und Schrägen, Verliebten und Verrückten. Eine Wiener Melange, von der Autorin serviert, mit einem Sahnehäubchen aus lokaltypisch boshaften Sarkasmus nach bester Tradition von Karl Kraus bis Helmut Qualtinger. Konnte man lesen in einer Besprechung von Barbara von Becker in der Frankfurter Rundschau. In diesem Kriminalroman hat eine Frau Emma Novak ein Detektivbüro in einem Frisiersalon in Wien mit einem jungen Friseur als Assistenten namens Nick. Und in einem Nebenerzählstrang kommt eines Tages eine alte Frau in den Frisiersalon, also Detektivbüro, hinein. Bin ich hier im Detektivbüro oder ist hier immer noch der Friseur? Sie müssen mir helfen. Ich bin in akuter Lebensgefahr. Es handelt sich um Clara, meine Schwiegertochter. Sie ist Serviererin in der Konditorei Aida in der Neubaugasse. Sie will mich umbringen. Jedes Mal, wenn sie kommt, bringt sie mir etwas aus der Konditorei mit. Eine Gulatsche, ein Kobidostatschau, eine Zitschnecke. Manchmal sogar eine Marokkaner-Torte, meine Lieblingstorte, oder diese köstlichen Weintrüffel. Jedenfalls habe ich bemerkt, dass mir von diesen guten Sachen, also den Wienwurzeln, den Apfeltaschen und Nussbeugeln, den Marienstrudel, den Maroniherzen, also den Baumkuchen, den Dieselschaumschnitzeln und den Punschkrapfen, hinterher immer schlecht und ich bekomme Durchfall. Sie erklärt dann, nachdem der junge Mädchen sagt, vielleicht essen sie zu viel davon, sie erklärt dann, dass die Eltern der Schwiegertochter Bauern sind, die Arsen gegen Schädlinge verwenden. Daher, meine Schwiegertochter löst das Arsen auf und spritzt es in die Bittermeier-Torte, in die Kardinalschnitzel und diese dedikaten Eidakustostücken. Ganz einfach, sie vergiftet mich nach und nach. Diese Passage würde sich anbieten, natürlich, um alle Übersetzungsstrategien zu üben. Und ich habe natürlich, ich hätte gerne gehabt, Versionen in fünf Sprachen. Ich habe mich aber erkundigt und leider konnte der Hanses Verlag, obwohl es ein Erfolgskrimi war, wirklich im deutschsprachigen Raum, konnte absolut keine Lizenzen verkaufen für diesen Krimi. Das heißt, das Buch ist schon in einer Fremdsprache erschienen, aber auf Koreanisch. Und da bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Danke.